Religiöse Verführung ist oft schwerer zu durchschauen als offene Gottlosigkeit, weil sie vertraute Worte benutzt und doch in eine andere Richtung führt. Die Offenbarung zeichnet ein eindrückliches Bild eines kommenden falschen Propheten, der wie ein Lamm wirkt und doch mit der Stimme des Drachen spricht. Wer diese biblische Linie versteht, wird nicht von Sensationen mitgerissen, sondern findet Orientierung in Gottes souveränem Handeln und Schutz in der Gemeinschaft mit Christus. Der falsche Prophet und Gottes souveräne Führung der Geschichte. Wenn die Offenbarung von einem zweiten Tier spricht, das aus der Erde aufsteigt und als falscher Prophet an der Seite des Antichristen steht, wird damit nicht ein Stück chaotischer Weltgeschichte beschrieben, sondern ein Abschnitt in einem von Gott überblickten und geordneten Geschehen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Dieses aus der Erde deutet darauf hin, dass hier nicht etwas völlig Fremdes, sondern etwas aus der Mitte der religiösen Geschichte des Volkes Gottes hervorkommt. Die Schrift deutet an, dass auch Personen, die wir aus den Evangelien kennen, in Gottes Plan eine zukünftige Rolle haben können. Judas Iskariot wird als einer beschrieben, der an seinen eigenen Ort ging und von dem Jesus sagt, habe ich nicht euch, die Zwölf, erwählt. Und von euch ist einer ein Teufel. Hier öffnet sich ein Blick auf die Tiefe der Abgründe, die Gott nicht verdrängt, sondern bewusst in seinen Plan einbezieht. An Gottes souveränem Bewahren dieser vier Menschen erkennen wir, dass das ganze Universum und das gesamte Menschengeschlecht unter seiner souveränen Hand steht. Nichts geschieht zufällig, vielmehr geschieht alles nach Gottes souveräner Anordnung. So wie Gott nach 1. Mose Mose und Elia nicht einfach in der Vergangenheit verschwinden lässt, sondern sie für ein zukünftiges Zeugnis bewahrt, so lässt er auch Figuren wie Nero und Judas nicht jenseits seiner Kontrolle verschwinden, sondern setzt sie in seiner Vorsehung für ein negatives Zeugnis ein. Und dies sind die Lebensjahre Ismaels, 137 Jahre. Und er verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, sogar das Leben eines Ismael, der nicht der Träger der Verheißung ist, wird bewusst gezählt und verzeichnet. Nichts entgleitet Gott, weder die Träger seiner Verheißung noch diejenigen, die dagegen stehen. Daraus wächst eine stille Zuversicht, die dunklen Gestalten der Geschichte sind keine Zufallsprodukte, keine Störungen eines ansonsten reibungslosen Plans, sondern Bausteine in einem Geschehen, das auf Gottes endgültige Offenbarung und sein Gericht zuläuft. Für den Glaubenden entsteht daraus ein anderer Blick auf Bedrängnis und endzeitliche Verwirrung. Wenn Gott sogar die dramatischen und beängstigenden Gestalten der Offenbarung in seine souveräne Führung einbindet, muss er die verborgenen Spannungen unseres eigenen Lebens erst recht im Griff haben. Die Frage ist dann weniger, wie können wir alle dunklen Mächte vermeiden, sondern eher, wie leben wir in der Ruhe dessen, der weiß, dass unser Herr das Ganze überblickt. In dieser Ruhe entsteht Mut, Christus zu bezeugen, auch wenn die Zeiten härter werden. Die Gewissheit, dass die Geschichte nicht aus dem Ruder läuft, sondern von Gottes Hand getragen wird, befreit von lähmender Angst und öffnet den Raum, inmitten großer Erschütterungen in Christus verwurzelt zu bleiben und auf seine Wiederkunft zu hoffen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Und dies sind die Lebensjahre Ismaels, 137 Jahre. Und er verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt. Wer Gottes souveräne Führung in den großen Linien der Heilsgeschichte wahrnimmt, kann auch die Brüche seines persönlichen Lebens als Teil einer größeren Geschichte sehen, die auf Christus zuläuft und in seiner Treue geborgen ist. Täuschende Zeichen und das Kriterium des Lebens. Die Gestalt des falschen Propheten ist erschreckend gerade dadurch, dass sie sich äußerlich eng an Christus anlehnt. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Das Bild ist scharf, Aussehen wie ein Lamm, Stimme wie ein Drache. Die Nähe zur Gestalt des Lammes macht ihn nicht vertrauenswürdig, sondern gefährlich, weil das, was er sichtbar darstellt, nicht zu dem passt, was aus seinem Inneren hervorkommt. In der Bildsprache der Bibel steht das Lamm für Christus, der Drache dagegen ist ein Bild für Satan. Der falsche Prophet tritt daher in der Sprache des Glaubens, im Gewand religiöser Frömmigkeit auf und trägt doch in seinem Reden und Wirken den Atem des Widersachers Gottes. In Offenbarung 13,11 heißt es, dass das Tier aus der Erde zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache, hatte. Der falsche Prophet sieht wie ein Lamm aus, aber er redet wie ein Drache. Das macht seine Falschheit deutlich. In der Bibel versinnbildlicht das Lamm Christus. Dass der falsche Prophet zwei Hörner gleich einem Lamm haben wird, zeigt, dass er vortäuschen wird, derselbe wie Christus zu sein. Seine Rede jedoch wird wie die des Drachen, Satans, sein. Obwohl er vortäuschen wird, wie Christus zu sein, wird das, was er zum Ausdruck bringt, satanisch sein. Verstärkt wird diese Verführungskraft durch Zeichen, die an die großen Taten Gottes erinnern, Feuer fällt vom Himmel, ein Bild wird zum Sprechen gebracht. Die Grenze zwischen dem, was aus Gott ist, und dem, was aus der Finsternis stammt, scheint zu verschwimmen. Jesus selbst hat seine Jünger auf diese Zuspitzung vorbereitet, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die Endzeit ist nicht nur eine Zeit grober Gottlosigkeit, sondern auch eine Zeit höchst raffinierter religiöser Täuschung. Zeichen, die äußerlich den Spuren Gottes ähneln, können von Herzen weit von ihm entfernt sein. In einer solchen Lage ist die entscheidende Frage nicht, wie groß ist die Kraft der Zeichen, sondern, welches Leben steht dahinter? Der Geist Christi zeigt sich nicht zuerst in spektakulären Wirkungen, sondern in einem Leben, das von Demut, Heiligkeit, Wahrheit und Liebe geprägt ist. Er ist der, der sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wo das äußere religiöse Gewand beeindruckend ist, aber das Innere von Stolz, Selbstinszenierung, manipulativer Rede und Unwahrheit gezeichnet ist, tritt ein anderer Geist zutage, auch wenn der Name Jesu häufig genannt wird. Das Kriterium ist Christus selbst als das Leben, seine Gesinnung, seine Art zu lieben, seine Bereitschaft zu dienen. Wer sich an diesem inneren Maßstab orientiert, braucht nicht vor jeder Machtdemonstration panisch zurückzuschrecken und muss doch wachsam bleiben. Die Schrift, das stille Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen und der Blick auf den Charakter Christi bilden zusammen eine Art innerer Kompass, der auch in Zeiten verwirrender Zeichen die Richtung weist. So wächst eine nüchterne, aber zuversichtliche Haltung, nicht fasziniert von dem, was glänzt, nicht eingeschüchtert von dem, was mächtig wirkt, sondern ausgerichtet auf den, dessen Kreuz uns zeigt, wie Gott wirklich handelt. In dieser Ausrichtung liegt Schutz und zugleich eine stille Freude, Christus selbst ist das Kriterium, an dem sich alles andere messen muss, auch in den letzten, schwersten Zeiten. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Wer seinen Blick auf Christus als das wahre Leben richtet und seinen Charakter in der Schrift kennenlernt, wird innerlich frei von der Faszination bloßer Machtdemonstrationen und kann in einer lauten religiösen Landschaft ruhig und prüfend bleiben. Anbetung, Malzeichen und die Bewahrung derer im Buch des Lebens. Das Wirken des falschen Propheten erreicht seinen Höhepunkt darin, dass er die Anbetung der Menschen auf das erste Tier, den Antichristen, bündelt. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Die religiöse Vollmacht dient hier nicht dem lebendigen Gott, sondern einem Menschen, in dem sich die Feindschaft gegen Gott konzentriert. Das Bild des Tieres, das sprechen kann, steht als sichtbare Mitte dieser Pseudoreligion. Es ist ein Götze, dem Leben zugeschrieben wird, obwohl er nur eine leere Hülle ist. Der Psalmist beschreibt solche Götzen mit nüchterner Klarheit, einen Mund haben sie, reden aber nicht, Augen haben sie, sehen aber nicht. Im Bild des redenden Standbildes wird die alte Versuchung neu, Geschöpfliches tritt an die Stelle des Schöpfers und fordert totale Hingabe. Satan wird im Antichrist verkörpert sein, und der Antichrist wird durch den falschen Propheten vertreten werden. Damit verbindet sich ein massiver Druck, der das religiöse Bekenntnis mit dem alltäglichen Leben verknüpft. Das Malzeichen an Hand oder Stirn macht deutlich, dass Kaufen und Verkaufen, also das wirtschaftliche Überleben, von der Zugehörigkeit zum System des Tieres abhängen. Anbetung wird zur Frage der Existenzsicherung, die Grenze zwischen Glaube und Alltag verläuft mitten durch Markt, Arbeit und Gesellschaft. Die Sehnsucht der Welt nach einem starken, überragenden Führer kulminiert in einer beispiellosen Vergötzung des Antichristen, und hinter dieser Verehrung steht letztlich der Drache, der alte Feind Gottes. Doch die Offenbarung zeichnet parallel dazu eine andere Linie. Nicht alle beugen das Knie vor dem Tier und seinem Bild. Und sie werden ihn anbeten, alle, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben sind im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Diejenigen, deren Namen im Buch des Lebens stehen, werden bewahrt, nicht indem sie dem Leiden entzogen werden, sondern indem sie inmitten des Drucks innerlich Christus gehören. Manche werden durch das Martyrium hindurch gerettet, andere werden anders bewahrt. Aber gemeinsam ist ihnen, dass ihre Identität tiefer reicht als jedes äußerliche Zeichen, sie sind dem Lamm zugeordnet, dessen Blut ihre eigentliche Sicherheit ist. In dieser Zugehörigkeit liegt eine Freiheit, die stärker ist als wirtschaftlicher Zwang und sozialer Druck. Daraus erwächst für die Gemeinde eine Gegenkultur, die bereits jetzt beginnt. Wo Christus als das geschlachtete Lamm angebetet wird, verlieren Menschen und Systeme ihren absoluten Anspruch. Kein Führer, kein Bild, kein System darf den Platz einnehmen, der allein Gott gehört. Diese innere Loslösung bedeutet nicht Weltflucht, sondern ein Leben mitten in der Gesellschaft mit einem anderen Zentrum. Die Hoffnung, im Buch des Lebens verzeichnet zu sein, macht nicht hochmütig, sondern demütig dankbar und bereit, auch Nachteile um Christi willen zu tragen. In dieser Haltung leuchtet etwas von jener Freiheit auf, in der die Gläubigen der Endzeit standhalten werden, getragen von der Gewissheit, dass das Lamm, das geschlachtet wurde, der Herr der Geschichte ist und seine eigenen durch alle Gerichte hindurch in seine Herrlichkeit bringen wird. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Wer seine tiefste Zugehörigkeit im Lamm und nicht in den Systemen dieser Welt sieht, kann Schritt für Schritt lernen, äußeren Druck und innere Angst zu relativieren und in einer stillen, widerständigen Anbetung zu leben, die Gott die erste und letzte Ehre gibt. Herr Jesus Christus, du bist das wahre Lamm Gottes, das sein Leben für uns gegeben hat, und du bist stärker als alle religiöse Täuschung und jede Macht der Finsternis. Stärke unser Herz, damit wir nicht von Zeichen, Wundern oder menschlicher Größe geblendet werden, sondern dich als unser Leben erkennen und dir treu bleiben. Bewahre uns vor jedem Götzen, den unser Herz oder diese Welt sich schafft, und erfülle uns mit Liebe zur Wahrheit, damit wir standhaft bleiben können, im Kleinen wie im Großen. Danke, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen und dass keine Macht uns aus deiner Hand reißen kann. Richte unseren Blick immer wieder auf das Lamm, das auf dem Thron ist, und erfülle uns mit der Hoffnung auf deinen Sieg, der gewiss kommen wird. Amen.